ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, und damit herzlich willkommen beim Sportschau-Wintersport-Podcast. Wir starten in eine neue Wintersportsaison und wir haben uns im Vorfeld gedacht, hey, warum nicht mal alles neu machen hier im Podcast? Und dabei ist wirklich Großartiges entstanden. Wir sind jetzt noch aktueller, wir sind noch näher dran am Geschehen. Nur eines ist gleich geblieben. Wir haben immer noch Weltklasse-Sportlerinnen und Sportler, Expertinnen und Experten oder Trainerinnen und Trainer zu Gast. So wie Erik Lesser, der alles von dem ist, was ich gerade aufgezählt habe. Ex-Sportler, Experte und Trainer. Und mit ihm sprechen wir heute über seine Karriere. Wir ordnen das aktuelle Biathlon-Geschehen ein und wir sprechen mit ihm darüber, wie das ist, als Sportler alle Höhen und auch Tiefen mitzunehmen und ob so ein Platz 2 richtig wehtut.
Andi Sander kämpft gegen Vincent Griechmeier. Sander Griechmeier, eine Hundertstel. Nein! Oh, eine Hundertstel Sekunde.
Ja, ja, ja,
das
ja,
ist ja,
ja,
jetzt
also,
kommt Simon Schemp. Immer noch Vorteil vor Kart. Rechts der Franzose, links Simon Schemp. Und ein Zielfoto muss entscheiden. Links jetzt Svensson, rechts Lesser. Wer holt Bronze, der Norweger?
Es ist irre.
Vor Kart und 0,0 Sekunden dahinter Simon Schemp. Das ist der blanke Wahnsinn.
Fabian Wiesler hat 3 Meter Rückstand. Kann er den Sprint gewinnen gegen Gröberg? Es sind noch 10 Meter, aber er schafft es nicht.
Wieder fehlen Deutschlands Zentimeter.
So, du hast gerade ein bisschen gerätselt, ne?
Ja, ich habe ganz kurz überlegt.
Welche Szene war das?
Ja, also Svensson gegen Lesser, Svensson. Wann habe ich denn mal wirklich einen Zweikampf gegen Svensson auf die Zielgeraden gehabt? Aber ich habe mich jetzt dran erinnert. Das war Pyeongchang 2018, Massenstart. Bin ich Vierter geworden.
Schon ein bisschen her, ne?
Ja, schon eine arg lang her, ja.
Erik, was war denn dein schlimmster zweiter Platz, wenn du dich daran noch erinnern kannst?
Mein schlimmster zweiter Platz. Im zweiten habe ich mich gefreut. Der vierte Platz in Pyeongchang ist meine größte Niederlage.
Ja?
Ja.
Also du bist dann lieber Zweiter, als dass du gar keine Medaille hast.
Ja, ja, auf jeden Fall. Vierter in Pyeongchang, das ist ja gleich null. Also du kriegst ja nicht mal Blumen für den vierten Platz. Und für den zweiten kriegst du ja wenigstens Blumengeschenk und Preisgeld. Und
aber du hast wenigstens vorne stehen.
Ja, aber nicht bei Olympia. Da stehst du ja nur daneben und klatscht den anderen zu, wie sie da vorne stehen. Und da war der Vierte in dem Sinne, in dem Fall auch in dem Rennen, äußerst undankbar. Ich habe so viele schlechte Entscheidungen getroffen. Da ärgere ich mich heute noch drüber, wie ich da bei dem letzten Schießen so furchtbar schlecht arbeiten konnte.
Was war dein liebster zweiter Platz?
Mein liebster zweiter Platz. Jetzt muss ich mir überlegen, wann ich überhaupt mal Zweiter gewesen bin. Also ich kann hier eigentlich meine Podestplätze so fast an meinen zwei Händen abzählen. Aber mein liebster zweiter Platz, würde ich jetzt mal so ganz grob schätzen, ist Sochi 2014, Einzelmedaille. Genau. Ich habe ganz kurz ohne Olympia und Weltmeisterschaft gedacht, da war ich gerade bei Kontiolahti 2022, weil ich so dachte, meine letzten Rennen, jetzt bin ich ja nochmal hier in Kontiolahti zum Abschluss auf dem Podium. 2010 Weltcup-Start gehabt, Mixstaffel auf dem Podium gewesen, jetzt beim letzten Weltcup in Kontiolahti auch wieder auf dem Podium gewesen, wieder Zweiter. Das hätte ich jetzt so als, aber dann ist mir eingefallen, Olympia war ich ja Zweiter, stimmt.
Es gibt so viele Momente, ne, an die man sich erinnern kann.
Ab und zu gibt es ein paar Momente, ja.
Aber die Frage ist auch total schwierig. Also wenn du schon sagst, vierter Platz ist ätzend, zweiter Platz ist irgendwie auch ätzend. Man will ja eigentlich gewinnen, oder? Wenn man Leistungssportler ist.
Eigentlich schon, ja. Also das ist der Grundgedanke, das ist ja die Grundmotivation, warum man überhaupt an den Start geht, dass man einfach gewinnen möchte. Man will ja in dem Moment der Beste sein. Und dann tut es dann oft schon weh, nur Anführungszeichen Zweiter zu sein. Aber ich glaube, dass man als Erwachsener dann auch merkt irgendwann, okay, was kann ich wirklich erreichen? Und bin ich jetzt zufrieden mit Platz 8, Platz 12, Platz 2? Wie stark ist die Konkurrenz oder wie stark darf ich denn sein?
Jetzt haben wir über ein paar Rennen gesprochen, beziehungsweise du hast ja in deinem Kopf so ein bisschen gekramt, weil es ja einige Momente gab. Es gab Höhen, es gab Tiefen. Gab es auch Rennen, die dich bis in den Schlaf hinein verfolgt haben, wo du quasi schweißgebadet aufgewacht bist und gesagt hast, das hätte ich da doch einfach nur zu null geschossen zum Beispiel.
Na, das verfolgt mich jetzt nicht, aber tatsächlich dieser Massenstart Pyeongchang. Da weiß ich ja wie bis heute nicht so richtig, warum ich bei dem letzten Schießen da wirklich so versagt habe. Auch letztes Schießen WM 2016 kam ich als Titelverteidiger da an. Und war eigentlich aussichtslos, bin ich ins Rennen gegangen mit Platz 16. Da ist eigentlich im Verfolger nicht so viel zu melden. Hatte aber trotzdem gesehen, Ole Einar Bjørndalen schießt 2 Strafrunden. Das eröffnete für mich nochmal das Tor mit einem schnellen, fehlerfreien Schießen, um das Podium mitzukämpfen. Und ich dachte, jetzt muss ich irgendwie schon auch schnell schießen und hatte da überhaupt nicht so in dem Moment die Reife, die mentale Reife gehabt, zu sagen, stell dich ganz normal hin, schieße in 28 Sekunden einfach fehlerfrei und dann hast du die Möglichkeit, auf der letzten Runde noch gegen Olainer Bjørndalen noch zu kämpfen. Mach ganz entspannt. Aber nein, der Erik war wieder so ein kleiner Nichtskönner. Der dachte, er muss jetzt wieder in 25 Sekunden fehlerfrei schießen, was er in dem Moment nicht konnte. Und jetzt muss ich von mir absichtlich in der dritten Person sprechen. Und sage, warum hast du dich so absichtlich in den Abgrund geschossen? So furchtbar.
Also hast du dich nervös machen lassen, ne? Von dieser Option, von dieser Möglichkeit.
Ich habe die Situation einfach so falsch eingeschätzt, weil ich muss jetzt unbedingt zaubern, ich muss jetzt was ganz Außergewöhnliches bringen. Und das ist meistens schon eine falsche Herangehensweise beim Schießen.
Du hast gerade Olainer Bjørndalen angesprochen. Wir sprechen mal von einem Franzosen. Mathieu Foucault hat auch lange Jahre deiner Karriere dir Kopfschmerzen bereitet. Wie bist du denn damals damit umgegangen, wenn du gehört oder gesehen hast, okay, der ist jetzt wieder da, der kann machen, was er will? Und wir laufen irgendwie so mit. Also Akzeptanz. Hattest du irgendwie eine Strategie? Oder?
Nee, pure Akzeptanz.
Okay, der ist halt eben da.
Der ist halt einfach eben da und du stehst ja morgens auf und versuchst nur deine Chancen wahrzunehmen. Wenn er einen Fehler macht, muss man da sein. Oh, er macht aber sehr selten einen Fehler. Man muss einfach dranbleiben. Irgendwann kommt die Chance, irgendwann kommt die Möglichkeit, wo man ihn schlagen konnte. Er wurde auch oft geschlagen, hat ja nicht nur gewonnen. Aber man muss auch einfach ehrlich sein, man kann ja nicht immer gewinnen. Es kann nicht jeder der Erste sein. Und ja, tatsächlich gestern auf der Anreise nach Köln hatte ich das Spiel Erzgebirge Aue gegen Wien Wiesbaden gesehen und da hatte Fabian Klos als Experte, ehemaliger Stürmer, dazu gesagt, es gibt schon Gründe, warum manche Spieler Erste Liga oder Champions League oder Weltmeister geworden sind, weil sie in den Momenten die richtigen Entscheidungen treffen. Die sind jetzt nicht zwingend bessere Fußballer, aber die treffen in den Momenten einfach die bessere Entscheidung oder eben die schlechtere Entscheidung. Und jemand, der die schlechtere Entscheidung öfter trifft, ist halt dann eine Liga drunter. Und so war das bei mir eben auch, dass ich halt einfach nicht die Voraussetzungen hatte wie in Martin Foucault. Wir haben beide hart gearbeitet an uns, hart trainiert, aber er war halt einfach besser und das muss man auch akzeptieren.
Und Entscheidungen, die man in Millisekunden dann auch trifft, ne?
Genau.
Man hat ja gar nicht so viel Zeit dafür.
Das ist auch einfach so Gefühle selber, ne? Wie nimmst du die Situation gerade wahr? Wie schon in Oslo jetzt geschildert, setzt man sich selbst unter Druck und sieht so durch das große Ganze von außen, was vielleicht die Zuschauer im Fernsehen sehen oder was der Trainer gerade von innen beobachtet. Die Zeiten, die der Trainer an der Strecke bekommt, das hat man ja alles nicht. Man nimmt ja alles viel intensiver wahr. Ähnlich wie man so ein kleines, also ich weiß nicht, manchmal geht es mir so, dass man so ein Loch am Zahn mal vielleicht mal merkt, wo man sagt, oh, irgendwie, was ist das so Komisches? Die Zunge wirkt hier wie so eine Lupe. Und so ein Rennen auch. Intensität, Wettkampf ist wie so eine Lupe auf alles. Du merkst einfach mal, oh, ist das entweder so nah oder doch so fern.
Aber um nochmal auf diese Strategien zurückzukommen, auch wenn du jetzt sagst, ist jetzt vielleicht keine Strategie, aber würdest du sagen, Akzeptanz und Abwarten waren so in diesem Moment das Richtige, um absolut auch durch die Saison zu kommen?
Ja, absolut.
Aber hast du auch Kollegen erlebt, die das nicht so gut konnten?
Nicht so gut konnten, würde ich nicht unterstellen, ist das Thema der Erwartungshaltung. Ich glaube, dass Simon Schemp eine ganz andere Erwartungshaltung hatte an so ein Rennen als ich. Simon war immer der Mann fürs Podium. Der hat das rote Trikot gewonnen im Massenstart, rote Trikot sogar immer im Sprint, war ja unser Schlussläufer, der gegen Svensson, Foucault, Bjørndalen, Schipulin, Landertinger, Suhmann gekämpft hat und auch wirklich bestanden hat. Und der geht natürlich in so ein Rennen ganz anders rein, mit der Erwartung, Podest, WM-Medaille, Olympiamedaille, die will er auch gewinnen. Das war bei mir ein bisschen was anderes, mit der Akzeptanz. Wenn Simon Schemp, der sagt, ich kann so einen Sprint gewinnen in Antholz und das auch zweimal hintereinander. Das ist es, die Akzeptanz, wenn jemand besser ist, vielleicht schlechter da als bei mir.
Aber spricht man auch darüber? Also habt ihr damals so ein bisschen darüber gesprochen oder wie war das?
Nee, es wurde eigentlich nicht. Es wurde so ganz männlich ignoriert, weil dafür auch gar kein Raum da ist, das zu besprechen.
Also hat das jeder mit sich selber dann irgendwie ausgemacht, so kann man das sagen?
Ich denke mal schon, ja. Also ab einem gewissen Punkt, klar, du hast die Nachwuchsklassen, Juniorenklassen, du bist bei der JWM, hast immer noch den großen Traum, dass du der Typ oder die Frau bist, die da um das gelbe Trikot und immer alle Goldmedaillen gewinnt. Aber dieser Traum, der wird ja irgendwann so ein bisschen zerplatzen. Ja, irgendwann kommt ja die Realität im Seniorensport dazu und dann sagst du, irgendwann kommt dieser Punkt, okay, das bin ich jetzt, das ist mein Werdegang und damit muss ich jetzt umgehen. Da hofft man natürlich, dass jeder Athlet da relativ früh rankommt an diese Akzeptanz, diese Wahrnehmung. Manche zerschellen vielleicht an dem Traum, dass sie da hinkommen könnten. Ein gutes Beispiel ist ja noch, die Qualifikation für den Weltcup. Es gibt 6 Plätze und dann gibt es immer so den 7., 8. Platz, die immer so hin und her hopsen. Schaffen sie es nicht. Dann hängt man sich immer in so einem Traum fest. Ich kam aber nächstes Jahr. Und dann hast du auf seinem Traum festgehalten und hast vielleicht viele andere Chancen, die weg vom Sport vielleicht verpasst.
Apropos abwarten, hat sich ja ein bisschen gelohnt. Du bist jetzt Goldmedaillengewinner, du bist Olympiasieger.
So schnell geht's, ne?
So schnell kann's gehen. Ich habe ja, oder ich weiß ja, dass ihr so eine WhatsApp-Gruppe habt. Was hast du da reingeschrieben?
Gar nichts. Ich habe das, wie ganz oft, bin im WhatsApp bin ich richtig, richtig, richtig schlecht zum Antworten, vor allem wenn ich viel zu tun habe.
Kennen wir gar nicht.
Nee. Ich habe da einfach erstmal so Akzeptanz walten lassen. Okay, jetzt ist es mal so, kann man mal einen Schlussstrich ziehen. Und ich glaube, vielleicht habe ich danach gefragt, wo wir jetzt die Party machen. Vielleicht habe ich das gefragt.
Gab es die schon?
Nee, die gab es noch nicht, aber die wird es geben, in welcher Form auch immer. Wir haben uns kurz darüber ausgetauscht, auch wegen Zeitpunkt und Örtlichkeit, in welchem Rahmen. Ja, das muss aber irgendwie alles noch abgestimmt werden.
Ganz wichtig, die Medien sind aber nicht mit dabei. Wird es Videomaterial geben? Das ist die große Frage.
Ich hoffe nicht, dass es Videomaterial gibt, weil Videomaterial bedeutet, dass irgendjemand wieder mit seinem Handy dasteht und ein Video macht, anstatt die Situation zu genießen. Ja? Das ist wie bei so einem Konzert. Gibst einen Haufen Geld für Konzertkarten aus und wir alle stehen da und machen ein Video, anstatt sich auf das Konzert im Hier und Jetzt zu konzentrieren.
Ja, du bist ja auch immer sehr gerne im Hier und Jetzt, ne?
Ja, worauf willst du hinaus?
Genau, also bist nicht so Social-Media-mäßig unterwegs, sondern nur, wenn es halt eben dann irgendwie nötig ist.
Wenn es nötig ist. Also ich muss jetzt nicht meine privatesten Infos raushauen.
Also, sondern eher zurückgezogen.
Genau. Dafür, wofür eigentlich Instagram da ist. Ne? Man will ja irgendwie was Besonderes von sich zeigen und mein Privatleben ist nichts Besonderes. Ich habe 15 Kinder, einen Riesenhof, vielleicht auch nur einen kleinen Hof, vielleicht auch nur ein Kind, aber ist ja völlig egal. Also ja. Ich habe keinen Kanal für der beste Papa oder der schlechteste Papa. Ich habe keinen Kanal für Gartenbau, ich habe einen Kanal für Sport, für Leistungssport, eine Karriere und vielleicht für einen Trainer. Das wird da gezeigt.
Gutes Stichwort.
Steckbrief. Die letzten 10 Jahre im deutschen Männerbiathlon hat er geprägt. Der kleine Mann mit dem schnellen Schießen, der selbsternannte Smallest German Champion of All Time. Er gehört zur goldenen Generation um Peiffer, Schemp und Doll, alles Weltmeister, Peiffer sogar Einzel-Olympiasieger. Aber seitdem geht es, naja, nicht unbedingt bergauf. Was ist los im deutschen Männerbiathlon? Es sind Orte wie Ruhpolding, die Fragen aufwerfen. 2016 stand in der Chiemgau Arena das letzte Mal ein Deutscher ganz oben auf dem Treppchen, und zwar Erik Lesser. Aber egal welcher Austragungsort, die oberste Podeststufe war in der vergangenen Saison einfach zu hoch. Kein Weltcupsieg für die deutschen Männer und auch bei der WM in Lenzerheide gab es in keinem Einzelrennen eine Medaille. Die beste Leistung, ein 7. Platz von Philipp Horn im Einzel. Wie geht's jetzt weiter? Nimmt es Erik Lesser bald höchstpersönlich in die Hand? Seit ein paar Wochen ist er staatlich geprüfter Trainer und sagt selbst dazu auf Instagram: Leute, haltet euch fest.
Erik, was heißt das konkret?
das heißt, Leute, haltet euch fest, ich habe jetzt so einen Schein. Nur abgeschlossen. Also ich jetzt überlege, dass ich da so einen, auf diesen Diplomtrainer, wenn ich da noch ein paar Euros investiert hätte und ein paar mehr Stunden investiert hätte, hätte ich auch im Bachelor in Sportwissenschaft noch drauflegen können. Habe ich noch keinen Bock gehabt. Dann habe ich tatsächlich so ein Hochschulstudium gehabt. Das ist so in meiner Familie. Wäre ich da fast der Einzige. Deswegen, ich komme aus einer kleinen Familie, kleinen, aber feinen Familie. Deswegen war das so, wow, krass, ich habe da jetzt so ein Ding erreicht. Ich habe da so eine Studienarbeit mir irgendwie aus meiner Kniescheibe rausgeleiert. Furchtbar. Das waren die schlimmsten Stunden.
Das hat gereicht.
Also, fast mit minimalsten Aufwand. Aber nein, es sollte jetzt nicht heißen, dass ich jetzt irgendwann demnächst in die A-Mannschaft aufsteige. Das ist aktuell noch schon irgendwann mal mein Ziel, klar. Aber jetzt aktuell lebe ich nach wie vor im Hier und Jetzt, genieße die Zeit mit meiner Familie zu Hause und genieße auch die Zeit, dass diese Strukturen von Trainingslager zu Wettkämpfen, Weltcups ein bisschen gestreckter ist. Da, wo ich jetzt momentan unterwegs bin im Nachwuchs, gibt es 7 Wettkampfwochenenden, davon 6 im Winter, 1, maximal 2 Trainingslager im Jahr. Und das ist eine deutlich überschaubare Zeit als in der A-Mannschaft.
Mich würde ja mal interessieren, was deine Professoren zu dir sagen würden, wenn man sie fragen würde. War Erik Lesser ein fleißiger Schüler?
Es kommt ganz drauf an. Es gab schon Themen, die mich tatsächlich, natürlich ganz, ist ja ganz normal, die mich da mehr mitgenommen haben. Gerade in der Sportpsychologie habe ich vieles gelernt, wo ich eher so ein bisschen passiv war. In Medizin habe ich auch nur so halb am Rande mitbekommen, oder eher so Anatomie habe ich so am Rande mitbekommen. Von Trainingslehre war ich sehr aufmerksam, weil ich mir da so ein paar Einblicke für unsere Sportart in der Kondition noch erhofft hatte. Aber da gab es, glaube ich, keinen Dozenten, dem ich da ganz oben auf der Liste war von den sehr Engagierten.
Aber die haben sich trotzdem gefreut, dass du irgendwie da bist.
Ja, doch, ich denke schon. Es gab gerade der Anatomie-Professor, der hat, es war irgendwie schon auch unangenehm, weil es wirklich gar nicht mein Ziel ist, in der Gruppe irgendwie herauszustechen. Das ist nicht mein Naturell. Und ich war, das war eine Winterzeit, ich war mit der ALD unterwegs und das war das erste Mal Anatomie. Und er las auf der Liste Erik Lesser, er guckt gerne Biathlon und hatte vorher auch schon Sven Fischer betreut. Und davor auch andere Trainer. Und er sagte, wo ist denn hier dieser Erik Lesser? Und er sagt, nee, der ist nicht da. Ah, das ist nämlich doch jetzt der Lesser-Kurs. Ich sag, alles klar, okay. Ab da war der DTS 30, war dann Lesser-Kurs. Und da wurde mein Name dann oft mit diesem Kurs in Verbindung gebracht. Also das, ja, hat mich dann bis zur Abschlussveranstaltung hat mich das immer wieder eingeholt.
So ein bisschen wie in der Grundschule, ne? Das sind die Faultiere, das ist die Tigerklasse, ja. Das war der Lesser-Kurs.
Ganz genau.
Großartig, du hast sie geprägt. Würde ich auch sagen, blicken wir mal ganz kurz auf unsere Biathlon-Männer, auf die Leistung aus den letzten Jahren. Würdest du sagen, dass wir Medien, unsere Biathleten, schlechter reden, als sie eigentlich sind? Also wie schätzt du das Ganze ein?
Wenn man in andere Nationen reinschaut oder auch in den Fußball reinschaut, wie über die Bundesliga berichtet wird oder manche auch, die auch da die Leistungserwartung ist, können wir, darf sich der Athlet im Biathlon nicht beschweren? Über kritischen Journalismus. Ich glaube, es gehört dazu, kritische Fragen zu stellen und auch Leistungen zu hinterfragen, die vielleicht vom Team als optimal positiv dargestellt wird, wenn man am Ende mit einem Riesenaufwand eben doch nicht gewinnt oder doch nicht auf dem Podium ist oder doch nicht Top 6 ist, sondern wenn irgendwie gefühlt vieles in die Hose geht, alle kriegen es irgendwie auf die Kette, nur die eigene Mannschaft nicht. Das heißt nicht, dass man die Leistung des Teams nicht wertschätzt, sondern man muss ja darüber berichten. Man muss ja sagen, ja, okay, irgendwie ist alles nicht so richtig cool. Problem ist halt immer, das weiß das Team natürlich selber auch, dass die vorne dabei sein wollen, die wollen gewinnen, gewinnen nicht. Und wenn man dann natürlich drauf rumhackt, das ist wie so das Messer nochmal rumdrehen in der Wunde. Das bringt dich dann auch nicht weiter, du willst ja irgendwie konstruktiv weiterkommen. Und am Ende kommen wir auch wieder zu dem Punkt der Akzeptanz. Wie ist denn jetzt der Stand ist und können wir daran was ändern und wie viel können wir da verändern? Wir haben Potenzial in der Mannschaft drin. Philipp Horn, Philipp Navrat, die können starke Laufleistungen zeigen, haben aber eben, ich sag mal, mental am Schießstand nicht das Potenzial, so abgeklärt zu sein wie ein Stola Holm-Lagerheit, wie ein Johannes Tingnes-Bö, wie ein Fionn Maillet 2022. Überlegen wir, der hat fünf Medaillen in Peking gewonnen, Olympiamedaillen, einfach weil er in den Schießstand kommt und immer mehr als 90% schießt. Das schaffen halt unsere Männer nicht. Das heißt aber nicht, dass Pfeiffer, Schemp, Doll, Lesser das früher auch also viel besser waren. Ich habe also auch nicht immer die Top-Schießleistungen gehabt, aber vielleicht hier und da, so in den wichtigen Momenten, haben wir es hier und da hingekriegt, fehlerfrei zu schießen oder maximal einen Fehler.
Aber warum ist denn der Schießstand so eine Achillesferse?
Das ist halt mental, ne? Oder? Ich würde sagen, das ist eine mentale Geschichte, mentale Herangehensweise. Hast du eine breite Brust und da neigen wir Deutschen eher dazu, uns klein zu machen und eher die Probleme zu sehen, anstatt das Positive zu sehen. Und die Norweger gehen einfach ins Rennen und sagen, ich hab dich jetzt im Griff, ich mach dich jetzt weg. Du brauchst gar nicht anfangen, bleib hier stehen, ich laufe jetzt los, ich mach das hier. Und wir Deutschen, wir ducken uns ja immer ab, ist nicht unser Naturell. Und da ist so das Thema des Charakters, denke ich, schon ein Thema, dass man da wieder hinkommt, dass man sagt, mit einer breiten Brust gehen wir da rein und uns muss erstmal wieder einer schlagen. Das lässt sich von außen natürlich erstmal total einfach reden und daher gelaber, ja, muss man mal so tun, als ob man der Beste wäre. Man muss es natürlich auch schon ein bisschen spüren und fühlen.
Ich wollte gerade sagen, dieses Norwegen-Prinzip kann man ja auch nicht auf jeden anwenden, ne? Also jeder ist ja typtechnisch total unterschiedlich.
Ganz genau. Das ist total typabhängig. Bei den Norwegern gibt es auch eher die introvertierten Typen, die sich eher so zurückziehen und für sich selber Lösungen suchen. Die haben aber auch, darf man auch nicht vergessen, natürlich einen viel breiteren Nachwuchs. Die können aus viel mehr Athleten schöpfen und viel mehr Athleten können sich nach oben pushen, als das jetzt in Deutschland der Fall ist.
Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, dieser Nachwuchs, die Nachwuchsarbeit. Also ihr habt ja zur goldenen Generation gehört mit Arndt Pfeiffer, du warst mit dabei. Würdest du sagen, dass man in den letzten Jahren auch so ein bisschen verpasst hat, gute Nachwuchsarbeit im DSV zu leisten?
Ich sage jetzt ganz pauschal nein. Denn ich stecke da jetzt seit ein paar Monaten drin in dieser Nachwuchsarbeit, habe das vorher auch beobachtet. Ich glaube nicht, dass wir eine schlechte Nachwuchsarbeit geleistet haben, dass der DSV da was falsch gemacht hat, dass der DSV da nicht investiert hat. Ich habe damals beim SWV Goldlauter Langlauf angefangen, bei einem hauptamtlichen Trainer, der ganz viel abgefangen hat, er holt uns mit dem Auto von zu Hause ab, bringt uns auch wieder mit dem Auto nach Hause. Wir hatten viele Kinder, die es durchgezogen haben, viele Kinder, die dann auch in die Sportschule gekommen sind. Aber jetzt habe ich, glaube ich, zweimal mindestens viele Kinder gesagt und an den vielen Kindern scheitert es. Und wir haben jetzt momentan an 3 Stützpunkten in Thüringen, haben wir hauptamtliche Trainer, die einen Bachelor in Sportwissenschaften haben, Minimum. Und wir haben auch nicht mehr Kinder. Uns fehlen einfach die Kinder. Und ich sehe jetzt mal aus der Thüringer Perspektive, wir haben halt solche Metropolen wie Großbreitenbach, Scheibe-Alsbach, Frankenhain, Dambach-Dietharz und Drusetal. Wo ich sage, okay, das sind keine Metropolen. Die Leute ziehen dort weg, weil es wirtschaftlich nicht so attraktiv ist. In größeren Städten oder in den Großstädten gibt's mehr Geld zu verdienen. Es ist ein bisschen einfacher. Uns fehlt am Ende der Nachwuchs. Und es gibt, jetzt muss ich so ein bisschen halb lügen, es gibt in der Schüler 15 in Thüringen einen Jungen, vielleicht 2 Mädels oder gar keine Mädels. In der Schüler 14 wird es ein bisschen mehr. Aber überlegen wir, in Thüringen gibt es, also wir reden ja über Oberhof und da ist Mekka und da gibt es hier Sven Fischer und Frank Luck und Peter Sendel kommt daher, Marc Kirchner, Frank Ulrich. Und du hast am Ende, gibt es Nachwuchsklassen, wo irgendwie nur ein Mensch Biathlon macht. Ein Mensch macht in Thüringen Biathlon in der S15.
Aber ist Biathlon nicht mehr attraktiv genug? Oder wie kann man das zusammenfassen?
Biathlon ist attraktiv, aber dann kommt noch das dazu, dass weniger Kinder von den gleich vielen Vereinen ja irgendwie umworben werden. Also jedes Angebot will ja irgendwie auch benutzt werden. Also Basketball, Handball, Fußball, Langlauf, Nordische Kombination, Skisprung, Drogen nehmen, oft zu Hause rumlungern, Clash Royale spielen. Also es sind sehr viele, viele Hobbys, die abzudecken sind von wenigen Kindern, weniger Kindern. Das ist unser Problem, dass wir einfach zu wenige Kinder haben und irgendwie aus weniger Kindern das Gleiche eigentlich machen müssen. Aber wenn du halt zwei Bewegungslegastheniker hast, die kannst du nicht zu Olympiasiegern machen. Das ist also 0% Wahrscheinlichkeit.
Aber das wäre ja im Grunde genommen jetzt deine Aufgabe, ne? Diese Kinder zu finden, zu suchen und zu finden.
Ach, glücklicherweise ist das nicht meine Aufgabe. Aber auch da
kannst du mitarbeiten.
Das, im Erzgebirge in Oberwiesenthal gibt es die Rocket Rookies, das ist ein Nachwuchsteam. Und die haben sich die Mühe gemacht, sind in 40 Grundschulen gegangen. In 40 Grundschulen und haben gesagt, hier, wir machen Biathlon, wir bieten das an, kommt doch mal zu uns, probiert doch mal aus und so. Wie viele haben sich darauf gemeldet?
Soll ich das einfach mal schätzen?
Schätz doch mal einfach.
Bei 40 Grundschulen, vielleicht 10 Kinder?
Sind weniger.
Weniger als 10 Kinder?
Weniger als 10 Kinder haben sich darauf zurückgemeldet, dass sie vielleicht mal zum Probetraining kommen wollen. Überlege mal.
Gucken wir nochmal auf die letzten Jahre. Was lief denn da konsistent gut im letzten Jahrzehnt und wo haben wir vielleicht strukturell auch Punkte liegen lassen?
Natürlich hat man überall was liegen gelassen. Jetzt so im Profibereich, glaube ich, war der Schritt vom Verband richtig, dass wir auf dieses Materialthema richtig aufgesprungen sind, dass man sich professioneller aufgestellt hat mit seiner Forschung- und Entwicklungsabteilung. Da haben wir momentan Partnerschaften mit Schaeffler, mit BMW am Start, wo auch im Windkanal Sachen getestet werden. Wir haben in Oberhof im Wachszentrum, Schleifzentrum eine eigene Abteilung, die sich nur um die Schliffe kümmert, die eigene Wachse entwickeln. Das kommt uns, glaube ich, jetzt auch zugute. Letztes Jahr mit der Umstellung auf Flurverbot, flurfreie Produkte. Auch wenn es da Rennen gab, wo, glaube ich, viele Athleten sehr doll geflucht haben, weil das einfach so super komplex geworden ist, dieses flurfreie Thema. Und ich denke, bei den Trainern selber hat man die richtigen Investitionen getätigt oder die richtigen Leute eingestellt, die Arbeit verrichten sollen. Und sonst, klar, man kann immer noch irgendwie mehr Marketing, mehr Sponsoren ranholen, damit man noch mehr Geld im System hat. Nur würde jetzt eine A-Mannschaft nur mit einem Lehrgang mehr Leistung zeigen oder bleibt die Leistung dann gleich? Mhm. Und auch im Nachwuchs ist es ja dann auch so, nur ein Trainer mehr, würde das jetzt so viel mehr verändern? Vielleicht ein bisschen mehr Entspannung, so personeller Hinsicht. Wenn ich sage, ich habe nur einen Trainer für eine Trainingsgruppe, was mache ich, wenn der krank ist? Er übernimmt dann die 7 bis 15 Kinder. Macht dann der andere, der auch schon 15 hat.
Genau. Oder eins der Kinder quasi. Ja, hier, du kannst stimmt. doch,
mach
der
mal.
Beste.
Ja.
Mach mal. Aber wenn ich das so zusammenfassen kann, ja, was du da gerade so gesagt hast, herrscht ja auch eine gewisse Ratlosigkeit.
Korrekt. Ne? Ja, man muss ein bisschen verwalten. So gucken, vielleicht kommt ja nochmal irgendwie so ein Schwung. Vielleicht hat man einfach irgendwie Glück. Vielleicht ist ja auch die Strömung, vielleicht mehr Biathlon und Langlauf zusammenzubringen, im Nachwuchs vor allem. Vielleicht hilft das irgendwie, dass man da mehr miteinander kooperiert. Vielleicht ist ein Langläufer auch ein super Biathlon-Talent. Vielleicht kann auch ein Biathlet besser laufen als ein Langläufer. Vielleicht kann man da ja mehr Symbiosen miteinander suchen und finden. Aber generell wird das, glaube ich, nur mit mehr Geld jetzt auch nicht ganz geregelt sein. Dafür möchte ich jetzt aber nicht sagen, dass jetzt, wenn es einen potenziellen Sponsor gibt, dass der sein Geld jetzt bei sich behalten soll. Also der soll das ruhig schon auch in den Nachwuchssport geben. Kein Problem.
Bitte einmal ausgeben, danke. An den Nachwuchs.
Genau. Ich gebe danach in den Shownotes stehen dann meine Bankverbindung. Genau,
ja. IBAN-Nummer. Und so. Ja, sehr gut. Einfach schicken.
Einfach schicken. Kommentarlos.
Aber da wären wir ja gerade wieder bei den Norwegern, die ja auch wieder Nachwuchs am fließenden Band irgendwie produzieren, unter einem Isaac Frey, der jetzt ja auch irgendwie mit reingestartet ist. Kann man nicht trotzdem irgendwie dahin luken? Kann man sich nicht trotzdem irgendwie eine Scheibe von abschneiden? Kann man nicht trotzdem sagen, wir probieren es einfach?
Und da können wir gerne ins Detail, also da fällt mir gerade so ein Detail ein. Isaac Frey finde ich total cool. Es erinnert mich an Thierry Jebø, von den Junioren aufgestiegen zum Gesamtweltcup-Sieger innerhalb von einer Saison. Ja. Oder da waren es, glaube ich, 2010 hat er Gesamtweltcup. Ja. Also der ist Junior gewesen mit mir in Kenmore, JWM, nächstes Jahr Gesamtweltcup-Sieger. Das heißt, schau mal, wie bitte was? Gib mir mal nochmal 4 Jahre. Also ich war 2012 das erste Mal so richtig fest dabei. Ja. Und das passiert bei uns halt leider viel zu oft. Also wir haben ganz viele, ob das jetzt Talente sind, weiß ich nicht, aber wir haben ganz viele bei der JWM Medaillen, wo du sagst, ey cool, hey, du warst doch da mit diesem Isaac Frey unterwegs oder du warst doch mit diesem Wettle Christiansen unterwegs. Du warst doch da nah dran, sogar davor. Hm. Wo bist du jetzt? Warum musst du dich qualifizieren für den IBU Cup? Das kann doch jetzt, also die laufen also dann meistens
Wege machen.
Einfach viele kürzere Wege. Ja. Irgendwie bleibt dann unsere Entwicklung stehen. Woran das wiederum liegt, weiß ich nicht. Ich glaube, da hat keiner so richtig so ein Händchen oder noch keinen richtigen Gedanken dafür, woran das liegen könnte. Aber die Norweger schaffen das, aus dem Nachwuchs, aus den Juniorenklassen gleich mal 1-2 Leute direkt weiterzuschicken.
Um den Blog so ein bisschen abzuschließen, können wir jetzt nochmal so ein bisschen auf den Ausblick für diese Saison. Ja. Nach den Rücktritten der Bö-Brüder, was ist in dieser Saison alles möglich, vor allem auch für unseren DSV-Athleten?
Naja, die Bö-Brüder hinterlassen irgendwie nur in den Medaillenrängen da so eine Lücke, aber das wird ja auch direkt wieder geschlossen. Also ein Erik Perot sticht da jetzt direkt weiter rein. Es gibt dann bei den Norwegern auch wieder 2, die nachrutschen und genauso gut sind, wobei es schwer ist, genauso gut zu sein wie Thierry Jebø und Johannes Bø. Ich hoffe einfach nur, dass unsere Männer aus den letzten Jahren viel gelernt haben, viel Ruhe mitbekommen haben. Das Trainingsjahr dieses Jahr wurde nochmal schon genauso strukturiert, nur nochmal von der Aufarbeitung, von der Sichtbarkeit von Ergebnissen, von der Vergleichbarkeit von Trainingsergebnissen nochmal anders aufgerollt. Ich glaube, da weiß jeder, woran er ist. Und ich hoffe, dass durch so eine strukturierteres Herangehen in so einer Olympiasaison vielleicht der ein oder andere diesen einen Fehler weniger schießt. Denn Philipp Horn hätte genau mit fehlerfreiem Schießen bei der WM eine Medaille geholt. Hm. Das darf man nicht vergessen. Also wir sind nicht chancenlos. Wir haben nur, oder die Jungs haben in den letzten Jahren halt immer 1 Fehler, 2 Fehler zu viel geschossen in so einem wirklich wichtigen Rennen.
Was sich nach einem Mühe anhört, aber eine große Dimension hat, ne? Einen großen Impact.
Ja genau, am Ende reden wir jetzt darüber, fragst du mich, warum läuft das bei den Männern nicht und was muss ich ändern, damit das wieder läuft. Wenn jetzt aber irgendwie einer einen Fehler weniger geschossen hätte, macht seine Einzelmedaille, dann machen alle, ey, super Arbeit, ne? Super Arbeit. Ich will jetzt nicht der Miesepeter sein, aber ich erinnere mich an die Zeiten bei den Frauen. Erst war es Magdalena Neuner, dann kam Laura Dahlmeier, dann kam Denise Herrmann. Und jeder erzählt über diese ganz großen Namen. Dass die aber in einem Massenstart auch nur 3 Frauen am Start haben und wir Männer haben 6, das hat irgendwie keiner so richtig wahrgenommen, weil man immer nur über die ganz Großen gesprochen hat, aber eigentlich, dass die Männermannschaft ganz oft zu 6 im Massenstart dabei war. Das hat man eigentlich gar nicht so richtig gesehen. Deswegen ist so eine Einzelmedaille immer schon, hat eine gute Strahlkraft zu sagen, wir machen doch eigentlich ganz gute Arbeit. Hätte in dem Team für das Team schon enorm viel weggenommen an Druck.
Und vor allem, dass das Team auch motiviert bleibt.
Motiviert sind die immer. Mach dir da keine Sorgen. Die sind da immer heiß. Aber worauf willst du hinaus?
Die fehlende Motivation weiterzumachen, die dazu geführt hat, dass Erik Lesser seine aktive Biathlon-Karriere 2022 beendet hat. Jede Sportlerin, jeder Sportler hat da so die eigene Strategie. Gibt's also überhaupt dieses eine Geheimrezept, wie wir uns alle motivieren können? Was macht das eigentlich mit einer Sportlerin, einem Sportler und auch mit uns, wenn wir immer alles geben, alles aus uns herausholen, aber es am Ende scheinbar niemals reicht. Irgendjemand immer besser ist als wir. Darüber will ich jetzt sprechen mit einem absoluten Experten auf seinem Gebiet, denn zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Motivations- und Emotionspsychologie. Professor Dr. Jens Kleinert, Leiter des Psychologischen Instituts an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Ja, wir sprechen doch direkt mal über Motivation. Ja. Was ist überhaupt Motivation? Was passiert mit einem, wenn man keine Motivation mehr hat?
Wenn man keine Motivation hat? Ja, letztendlich ist das schwer zu erkennen von außen, wenn jemand keine Motivation hat, weil auch etwas nicht zu tun ist motiviert. Das heißt, wenn ich etwas unterlasse oder nicht mache, wenn ich einfach nicht starte beispielsweise im Wettkampf, dann ist das ja auch eine Motivation. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass er dann Dinge nicht machen kann, die ihm vielleicht guttun würden. Und das ist eigentlich der Sinn der ganzen Geschichte. Motivation ist dafür da, dass wir Dinge suchen und Dinge machen, die uns helfen, uns weiterzuentwickeln, dass wir uns gut fühlen und dass wir uns als Menschen auch in unserer Persönlichkeit und in unseren Fähigkeiten entwickeln. Das ist eigentlich die Grundlage der Motivation. Dafür ist das da.
Wenn wir jetzt auf den Hochleistungssport das Ganze transferieren, Beispiel Erik Lesser, der ja in der Saison, bevor er aufgehört hatte, eigentlich aufhören wollte, sich hat nochmal mitziehen lassen und dann in der letzten Saison im Grunde mit einer der besten Saisons gelaufen ist und geschossen hat, die er jemals hatte. Wie ist das dann also bei so einem Hochleistungssportler? Also wie bleibt man motiviert?
Ja, letztlich erstmal, man muss fragen, warum sind denn überhaupt junge Menschen, warum gehen die in den Leistungssport, in den Hochleistungssport? Und die machen das genau aus dem Grund, weil sie glauben, dass das ein Feld ist, wo sie sich beweisen können, wo sie etwas lernen können, wo sie Fähigkeiten entwickeln können. Und es geht gar nicht immer so darum, das besser zu sein als andere, sondern sich selbst zu beweisen, an sich selbst, seinen eigenen Zielen auch nachzukommen, Ziele zu erreichen, Ziele zu stecken.
Aber ist das etwas, was so wächst? Weil als Kind will man ja immer besser sein als jemand anderes.
Das stimmt überhaupt nicht. Nee. Nee, gerade wenn Sie zum Beispiel, nehmen wir mal Kinder, die spielen. Die sind total versunken ins Spiel und die wollen halt einen hohen Turm bauen. Klar, es gibt auch Kinder, die unbedingt einen höheren Turm bauen wollen als andere Kinder. Aber erstmal ist diese Grundtendenz bei Babys, bei Kleinkindern, bei Kindern einfach etwas zu tun. Und total in der, die sind ja total versunken teilweise, wenn die dann spielen. Und dieses Versunkensein, das nennt man intrinsische Motivation. Also etwas zu tun, nur wegen der Sache. Völlig egal, ob ich besser bin als andere oder ob ich auch ein Ziel erreiche, ist gar nicht wichtig, sondern ich mache das nur, weil ich das gerne mache. Und das ist die Hauptmotivation, die beste Motivation und im besten Fall haben das auch viele Sportler.
Ich habe es ja eben eingangs gesagt, es geht ja so ein bisschen darum, wenn man immer alles gibt, aber trotzdem einer immer besser ist als man selbst. Schauen wir mal ganz kurz im Hochleistungssport auf berühmte Duelle, unter anderem im Bobsport das ewige Duell zwischen Francesco Friedrich oder auch Johannes Lochner oder in den 90er Jahren beim Eiskunstlauf Tonya Harding, Nancy Kerrigan mit einem dramatischen Ausgang. Und wenn wir es jetzt nochmal auf den Biathlon transferieren, Mathieu Foucault, der Franzose, oder der Norweger Johannes Tinius Bø gegen den Rest des Starterfeldes. Also wenn man schon weiß, die oder derjenige muss einen verdammt schlechten Tag erwischen, damit hier überhaupt noch irgendwas geht. Was würden Sie diesen Sportlerinnen und Sportlern raten?
Ich glaube, gerade bei Lochner und Friedrich, nehmen wir mal als Beispiel, da gibt es ja schöne Reportagen. Und in diesen Reportagen sieht man eins, das sind absolute Perfektionisten. Die arbeiten an allen Kleinigkeiten, ob das jetzt ihre eigene Kraft ist, beim Anschieben oder beim Sprung oder was auch immer, oder ob das jetzt das Material ist, die arbeiten bis ins Letzte. Und das ist erstmal die Hauptmotivation, etwas perfekt hinzukriegen. Und da sieht man, dass es gar nicht so die Hauptmotivation ist, viel besser als der andere sein, sondern erstmal will ich meine absolut beste Leistung bringen. Und dann ist natürlich schon cool, wenn ich dann den anderen besiegen kann mit dieser besten Leistung. Aber auch da gibt es Interview-Zitate, sehr schöne, dass sie dann sagen, okay, ich war wirklich top in dem Lauf und ich habe es halt jetzt nicht geschafft. Und dieses Besiegen ist mehr so für die äußeren Leute. Der will unbedingt besser sein als der andere. Das ist natürlich immer noch, was oben drauf kommt, die Sahne auf der Torte. Aber es ist nicht das Grundmotiv.
Sie haben das gerade so schön gesagt. Ich bin dann Zweiter geworden, habe aber trotzdem alles richtig gemacht. Ja. Aber zweiter Platz zu sein oder zu haben oder zu werden, kann ja eigentlich nicht Spaß machen.
Nee, das fuchst total. Das fuchst total, weil man ja offensichtlich irgendwas noch nicht perfektioniert hat. Das ist ja die Idee dabei, dass man sagt, Augenblick, wenn der besser ist, dann muss ich ja noch nicht in meiner Entwicklung am Ende sein.
Also würden Sie sagen, ein zweiter Platz fuchst mehr, als wenn man jetzt 8. bis 15. wird? Und warum ist das so?
Ah, da gibt's schöne Untersuchungen zu ersten, zweiten, dritten, dass der dritte immer glücklicher aussieht als der zweite. Es gibt tatsächlich Studien zu, weil dieses erster werden hat natürlich eine gewisse Symbolik, ist ja ganz klar. Also oben zu stehen und neben dieser intrinsischen Motivation ist dieses erste werden natürlich auch eine Motivation und das lernt man schon von Kind auf. Das ist ja sozialisiert ein bisschen, dass man sagt, Goldmedaille und oben auf dem Treppchen und deswegen hat das einen hohen Wert. Das heißt, da ist die Sache selbst nicht der Wert, sondern einfach das Ergebnis, nämlich Erster zu sein. Und deswegen ist das natürlich auch total fuchsen, wenn ich das knapp verpasst habe. Und wenn ich dann Dritter werde und es nicht knapp verpasst habe, bin ich dann zufriedener, als wenn ich nur Zweiter werde.
Ja, wenn man das dann nochmal monetär betrachtet, eine Goldmedaille, genau, hat natürlich dann auch mehr, genau, monetären Vorteil, als wenn man jetzt irgendwie, genau, Zweiter oder Dritter wird.
Wir nennen das alles extrinsische Motive. Also extrinsische Motive sind alle die Motive, die mit dem Ergebnis zusammenhängen, die gar nicht an der Sache selbst liegen.
Nehmen wir mal ein Beispiel, ein berühmtes Ski-Alpin-WM Cortina 2021, Abfahrt der Männer, Vincent Kriechmeier 0,01 Sekunde schneller als Andi, ja, Sander, der Deutsche.
Ja. Warum der hat man nicht handgestoppt?
Warum hat man nicht handgestoppt? In dem Moment hat er sich wahrscheinlich auch gedacht. Also ich habe wirklich am Fernseher gesessen und habe gedacht so, Mann, dieses eine Mühe, das hätte es doch irgendwie auch noch gebracht. Was würden Sie einem Andi Sander raten oder welche Strategien würden Sie ihm an die Hand geben in den ersten 48 Stunden danach, um mit diesem zweiten Platz, also diesem wirklich knappen zweiten Platz klarzukommen?
Grundsätzlich ist das so, man kann allgemein sagen, nach solchen auch bösen und gemeinen Niederschlägen, die man dann erwirbt und Niederlagen auch, ist es so, dass erstmal Ablenkung auch eine Rolle spielt, dass man einfach dann auch mit der Familie was macht und sich ablenkt, andere Dinge macht und dann aufarbeitet. Und Aufarbeitung bei einer Hundertstel, die kann ja nur heißen, so ist das Spiel halt. Und das sagen die dann auch. Die sagen dann tatsächlich dann auch direkt in den Interviews danach, okay, das ist halt, that's the game und das ist, wir stoppen auf so eine Kommastelle. Und dann muss ich eben damit leben und vielleicht nächstes Mal habe ich dann das Glück auf meiner Seite. Das sind so die klassischen Begründungen, dass man sich, man nennt das Dissonanzreduktion, wenn das jemand nachschlagen will. Das heißt also, was wird im Kopf gerade gerückt, könnte man sagen. Dass ich das da irgendwie mit leben kann, so knapp verloren zu haben. Dass man also Begründung dafür findet, aber dann kommt also eine Ablenkungsphase und einfach, dass ich versuche, das irgendwie zu verdrängen und dann einfach nach vorne gucken und sagen, okay, arbeite weiter an dir, versuche Freude an der Sache zu behalten. Das sind zwei wichtige Sachen.
Genau, weil ich eingangs damit reingegangen bin. Also dieses eine Geheimrezept gibt es gar nicht, sondern Sie gehen individuell auf den Menschen ein und sagen, und dieser Mensch braucht das,
total,
dieser braucht das.
Ja, der eine zieht sich zurück und braucht erstmal zwei Stunden Heavy Metal. Und die andere geht mit Freundinnen spazieren. Also es gibt so unterschiedliche Formen der Bewältigung von Misserfolg. Wichtig ist einfach, dass man eine gewisse Distanzphase erreicht, dass man sich davon ein Stück lösen kann, wenn das ein negatives Ereignis war. Und dass man dann aber auch wieder eine Hinwendung findet danach. Das kann aber auch nach einem Tag oder zwei oder drei sein, dass man sagt, okay, jetzt gucke ich mir das nochmal an. Kann ich da was dran machen? Was ziehe ich für Lehren draus für mich und meine Entwicklung?
Vielen Dank, Dr. Professor Jens Kleinert.
Dankeschön.
Erik, wir haben es gerade gehört. Welche Strategien hast du denn für dich angewandt, um motiviert zu bleiben?
Ich habe erstmal das mögliche Geld gedacht, was ich verdienen kann, wenn ich gut bin.
Trilliarden.
Nee, tatsächlich. Klar, am Anfang ist natürlich alles so super romantisch. Ah, du willst Olympia, Weltmeister und sowas. Deswegen mache ich den ganzen Quatsch. Aber am Ende ganz klar habe ich das oft auch noch gemacht. Naja gut, ich krieg halt Kohle dafür. Tatsächlich muss man mal sagen, mit Biathlon kann man ja auch ein kleines bisschen Geld verdienen. Aber was mir tatsächlich, also was mir wirklich auch in den Rennen geholfen hat, dieses weg vom Ergebnis hin zur Leistung, ergebnisorientiert gegen leistungsorientiert, war für mich immer ein Riesenthema, denn ergebnisorientiert ist ganz stark von meinen Kontrahenten abhängig. Ist ein Martin Fourcade in der Lage, sein 100% abzurufen oder nur 99,9%? Oder habe ich Glück und er ist nur bei 80%? Und das kann ich ja nicht beeinflussen, ob der Fourcade, Bö, Svensson, Pfeiffer, Schemp, Doll, wie sie alle heißen, ob die heute gut sind. Ich kann aber meine eigene Leistung kann ich beeinflussen, indem ich top vorbereitet bin, indem ich mir alles vorstelle, indem ich alles durchgehe, mir überlege, was kann ich, welche Technik laufe ich wo und welche Zeiten habe ich vielleicht auch unterwegs zu laufen, leistungsorientiert zu denken, nur um mich selbst. Und am Ende, wenn ich im Ziel bin, kurz drüber nachdenken, was lief alles gut, was lief alles schlecht, muss natürlich mehr auf der Gutseite sein als auf der Schlechtseite. Und dann sagen, okay, bin ich zufrieden. Dann guckst du auf die Ergebnisliste. Cool, bin ich Weltmeister geworden. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Aber wenn du dann sagst, okay, alles war richtig gut, wenig auf schlecht. Okay, bin nur 20. geworden. Okay, woran? Schande. Dann gehst du zu den Technikern und sagst, Entschuldigung, habt ihr was mitgekriegt, dass die Ski vielleicht nicht so gehen? Das ist noch die einzige Ausrede, die man noch haben kann. Aber das war für mich ein Gamechanger, dieses Thema leistungsorientiert.
Erstmal allen anderen die Schuld geben.
Genau, erstmal Schuld suchen.
Und dann irgendwann mal bei sich anfangen. Aber sind das auch die Ratschläge, die du als Trainer gibst? Also erstmal bei den anderen anzufangen und dann?
Nein, Spaß. Nein, das ist ein Thema für mich. Ganz klar, wenn wir zu den Wettkämpfen fahren, geht es um Leistung und nicht um Ergebnisse.
Ja. Der Wille muss da sein. Die Motivation muss da sein.
Der Wille ist immer da, nur man kann immer Erster werden, aber es kann nur einer Erster werden. Wenn 8 Mann Erster werden wollen, sind 7 eigentlich enttäuscht.
Aber wie ist es denn für dich als Trainer? Vielleicht hast du diese Erfahrung ja auch gemacht, wenn du jemanden hast, der so mitläuft. Also wo du wirklich sagst, dem musst du 100 Mal irgendwie in den Hintern treten. Der ist eigentlich, der hat unglaubliches Talent, aber den muss man so einmal schütteln. Wie ist das für dich? Kannst du damit umgehen? Oder musstest du das erstmal lernen?
Ich bin immer so ein Trainer, ich lasse immer die Athleten selbst lernen. Also ich kann natürlich viele sagen, ich kann mir auch mundfusselig reden, aber am Ende muss es beim Athleten selber Klick machen. Das hatte mir Marc Kirchner auch mal gesagt, er kann das nicht beeinflussen. Ja. Es muss bei uns selber irgendwie mal selber Klick machen, selber mal die Erfahrung machen, wie läuft das, und erst wenn du es selber verstanden hast, dann hast du auch wirklich den Begriff dafür, worum es eigentlich geht.
Also was lernen gemeint durch ist.
Lernen durch Fühlen, durch Schmerz. durch den eigenen Lernprozess. Das kann ich von außen, kann ich dir sagen, pass auf, du musst jetzt gerade hinstellen. Aber wenn du dein gerade anders ist als mein gerade, weil du es einfach anders spürst, dann haben wir eine andere Ebene, auf der wir kommunizieren.
Das ist ja auch was anderes als beim Kindertraining zum Beispiel. Ne? Beim Kindertraining muss man die meistens bei Laune halten. Wenn die dann junge Erwachsene sind, dann ist es schon so, dass sie eher selbstorganisiert irgendwie drangehen müssen.
Ja.
Damit es dann auch hinterher erfolgreich wird.
Blaue, rote und schwarze Piste.
So, wir spielen nämlich jetzt ein kleines Spiel und haben 3 Pistenniveaus für dich. Einmal blau locker, rot mittel und einmal schwarz schwer. Und es gibt eine Frage pro Level. Und du hast ein Stöckchen-Joker, also eine Frage können wir dann überspringen. Und dafür kommt dann eine spontane Rückfrage. Fangen wir doch mal an mit der blauen Piste. Gibt es ein Vor-dem-Training-Ritual in Oberhof für dich?
Und Kaffee trinken. Würde ich jetzt mal so ganz spontan sagen, bei uns im Trainerzimmer nochmal kurz nach dem Mittag, vorm Training nochmal einen Kaffee trinken, nochmal kurz, was habe ich heute vor oder was haben wir heute vor. Das würde ich jetzt mal als Ritual, sonst sind wir noch ein bisschen auf der Suche. Also ich habe noch nichts mit den Athleten, heute geht's los.
Okay, also dann so eine Tasse reicht dann oder musst du erstmal so eine Kasse?
Nee, eine Tasse reicht, ja, eine reicht.
Ja, dein Opa hatte ja immer Tee dabei, ne?
Stimmt, ja.
Ja,
der erinnerst du dich gut.
Ja, ich habe ein großes Gehirn. Gut, machen wir weiter mit der roten Piste. 2. Platz. Ist es häufiger Taktik, Material, Schießen oder im Kopf? Setze eine Ursache auf Platz 1 und begründe kurz. Soll ich wiederholen?
Ja, erklär nochmal, oder?
Genau, der 2. Platz. Ist es häufiger Taktik, Material, Schießen oder Kopf? Setze eine Ursache auf Platz 1 und begründe kurz.
Ich würde sagen Schießen. Schießen, weil oft ist es wie das letzte Schießen oder irgendein Fehler, der dann doch den Ausschlag macht. Renne ich mich auch wieder hoch. Filzen 2017, auch ein Fehler geschossen, 4. geworden im Einzel. Ist ja auch wieder bei der WM fast wie 2. Kriegst auch wieder nicht alles ab.
Okay, und dann kommen wir noch zur schwarzen Piste. Welche eine Entscheidung würdest du rückwirkend anders treffen im Sport?
Nee, gut.
Kurz noch
welche Entscheidung würde ich im Sport anders treffen? Ja, komm. Ich habe 2018 meine Stockmarke gewechselt, weil ich einen Vertrag vorliegen hatte und dachte, okay, dann kann ich wirklich wie das Dreifache verdienen. Das mache ich jetzt mal. Und dann ist die Firma aber nach einem Jahr pleite gegangen. Ich habe die Kohle nicht gesehen.
Aber nicht wegen dir.
Aber nicht meinetwegen. Nee. Das würde mir jetzt gerade ad hoc so spontan einfallen.
Also das würdest du jetzt anders machen?
Das würde ich jetzt vielleicht anders machen, ja.
Warst du eigentlich immer jemand, der sich gerne gequält hat?
Absolut. Das sind meine Lieblingstrainingseinheiten. Ich habe vor ein paar Wochen auf dem Trainingsplan an einem Freitag hatte ich Sprungschrittpyramide gemacht. Das ist so eine Trainingseinheit. Man läuft sich ein, sucht sich einen schönen steilen Anstieg und dann hat man mit so Nordic Walking Stöcke und man macht Sprungschritte. 10 Stück, 20, 30, 40, 50 und wieder zurück. Das klingt erstmal alles ziemlich einfach. Wir machen aber 5x10, 4x20, 3x30, 2x40, 2x50. Und wieder zurück, 2x40, 3x30, 4x20 und 5x10.
Das alles hintereinander.
Und das alles fast hintereinander. Man läuft immer nur wieder zurück zum Startpunkt, läuft wieder, macht wieder die Sprungschritte, läuft wieder zurück, Sprungschritte. Das summiert sich so ein bisschen. Und das sind die besten Trainingseinheiten. Du läufst dich ein, hast 30 Minuten Vollgas und dann läufst du aus, gehst nach Hause. Anders als 4 Stunden Fahrrad, ich fahre gerne Fahrrad, aber 2 Stunden Joggen, 2,5 Stunden Rollern, das ist doch eigentlich öde, aber 1 Stunde alles drinne, einmal auskotzen, tipptopp. Habe ich sogar mitgemacht, die Sprungschrittpyramide. Ich habe Mordsmuskelkater gehabt. Mir hat sich einmal die Lunge komplett auf links gedreht, weil ich natürlich vorher seit irgendwie 4 Jahren nicht mehr richtig ernsthaft joggen gehe.
Aber ist das etwas, was du jetzt vermisst?
Das Auskotzen? Das nee, eigentlich nicht. Nee,
du machst
nee.
Das dann anders.
Das mache ich dann.
Du ärgerst dich dann mehr.
Nee, ich vermisse das, vermiss das nicht irgendwie. Also das nicht. Ich vermisse nur ab und zu so diesen Wettkampf, diesen Wettkampf so gegeneinander. Diese Woche habe ich mich erwischt so beim Laufen. Wie könnte ich doch eigentlich bei so einem Deutschlandpokal einfach mal aus Spaß mal mitmachen in der Männerklasse? Nicht, um mich da selbst irgendwie zu beweisen, dass ich noch kann, sondern einfach aus Bock einfach mitzumachen, so wieder einen Sprint zu laufen.
So wie Kathi Witt, Lillehammer 94, ne? War ja auch 6 Jahre Pause und hat sich gedacht, komm, ich mach nochmal mit.
Könntest du mal mitmachen, ne? Cool, schnell die Kufen nochmal nachgeschliffen.
Also Olympia, Cortina, wer noch?
Naja, der Zug ist abgefahren. Letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft im Winter habe ich mitgemacht in der Staffel. Oh, da habe ich gut gekeucht. Da war ein Platz war tatsächlich vakant bei den Männern. Da habe ich gesagt, na gut, komm, damit ihr zwei Typen auffahren könnt, mache ich mit. Das hat auch Spaß gemacht, aber ich war danach ziemlich am Ende.
Aber waren mehr Zuschauer auch da, weil du da warst?
Nee, die waren normal. Nee. Das wusste man ja vorher nicht.
Ich wollte gerade sagen, du sagst ja nie Bescheid, wenn du
nicht Bescheid.
Oder halt eben genau. Auch sagst, ne? Weiß deine Mama auch, dass halt eben, wenn man zum Rennen kommt und du bist gar nicht da. Das war fast zu sagen.
Behind the scenes.
Aber apropos Cortina 26, du wirst als Experte für uns dabei sein. Wie ist das für dich, durch diese Brille zu gucken?
Also freue ich mich extrem drauf. Da war tatsächlich auch so ein kleines Ziel, dass ich im Fernsehen das so gut mache, dass es bis Cortina reicht. Ich freue mich auf diese Aufgabe dort, das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Diesen Stress so aus der Medienperspektive, auch da wir so ein bisschen geteilt sind. Ein Teil in Mainz, ein Teil in Antholz, wird auch sehr spannend sein. Also bin auch gespannt, wie viele Möglichkeiten wir da haben, da zu drehen. Was wir alles drehen können, wie viel Vorläufe haben wir. Arndt und ich versuchen ja schon auch mit Analysen, mit Wettkampfgeschichten, was ist uns aufgefallen, ein paar Vorberichte zu machen. Ich hoffe, dass wir da genügend Zeit haben, solche Dinge auch zu produzieren und auch dann zu zeigen. Da freue ich mich extrem drauf.
So, jetzt gab es ja so ein paar Andeutungen, dass du eventuell als Experte nicht mehr allzu lange.
Ja, erklär ich gleich. Ich bin Berufssoldat bei der Bundeswehr und es gibt da in dieser, ich sage mal Abteilung Sport, ganz, ganz einfach, in der Abteilung Sport sagt die Bundeswehr, alles klar, für den Leistungssport stellen wir die Leute ein, das sind einmal die Athleten, ein paar Betreuer und eben auch ein paar Trainer und dazu gehöre ich. Ich bin der Glückliche, der von der Bundeswehr da bezahlt wird, fall somit dem Verband nicht auf die Tasche und die Bundeswehr fördert somit den Leistungssport. Und da sagt aber die Bundeswehr, okay, wir machen das gerne, wenn aber gleichzeitig der Trainer dann eben auch nationale Aufgaben hat. Und die nationalen Aufgaben haben immer was mit dem Deutschen Skiverband zu tun. Wenn ich also eine Aufgabe beim Deutschen Skiverband habe, von Juniorenkader aufwärts, dann sagt man mir eine gewisse fehlende Neutralität nach. Und aufgrund der fehlenden Neutralität kann ich dann quasi kein Experte mehr sein. Und da ich mich entschieden habe, Trainer zu sein und das eigentlich meine Priorität hat, muss ich dann sagen, dann war es das mit dem Fernsehen, so schön es auch war. Muss auch ehrlich sein, es gibt ja auch ein kleines bisschen Honorar dafür. Das lohnt sich dann schon auch, das noch zusätzlich mitzunehmen. Aber meine Priorität ist Trainer-Dasein. Da möchte ich gerne weiter Erfahrungen sammeln, auch Erfolge natürlich einfahren. Und das könnte sein, dass der nächste Saar der DSV sagt, beziehungsweise die Bundeswehr drängt, dass der DSV mich doch auch in diese Position reinbringt, wo ich eigentlich hingehöre. Und dann kann ich diese Position als Experte nicht mehr begleiten. Ich selber würde mir jetzt mal zutrauen zu sagen, ich bin da neutral, weil ich glaube, mit meiner Meinung selten hinterm Berg halte. Aber es gibt ja auch solche Ethikkommissionen oder irgendwelche Kommissionen, die mir dann was nachsagen könnten.
Aber das ist dir dann auch eigentlich egal.
Eigentlich ist mir das egal, aber du arbeitest doch, ne? Ist das hier nicht, das kennst du dich doch damit auch aus.
Also. Ich kenne mich mit Arbeit aus, ja. Aber wir freuen uns natürlich jetzt erstmal, dass du uns zumindest erhalten bleibst.
Ein Jahr mache ich das noch.
Genau, ein Jahr machst du das noch. Wir freuen uns drauf, auch natürlich hier zu hören bei uns im Sportschau-Wintersport-Podcast, bei sportschau.de und natürlich im linearen TV. Bist du mit dabei?
Après-Ski.
Was lässt du denn als Privatmensch konsequent weg, um klar zu bleiben?
Um klar zu bleiben mache ich das nicht. Einfach nur, ich brauche meine Kinder nicht auf Instagram. Man kann gerne sehen, dass ich mit meinen Kindern auf einem Weihnachtsmarkt bin, weil ich einfach sage, ich bin mit der Family auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, okay. Aber es muss niemand sehen, wie meine Kinder aussehen. Und ich möchte, es kommt natürlich vor. Es ist auch so, dass Kinder, meine 15 Kinder von Menschen betreut werden, die mich auch kennen aus dem Fernsehen und sagen, Mensch, der ist doch berühmt und kriege ich da mal ein Autogramm. Und das sind die Kinder von. Aber eigentlich möchte ich nicht, dass meine Kinder aufwachsen als Kinder von, weil das kann ja auch eine Riesenbürde sein. Und meine Kinder sollen später mal selbst entscheiden können, ob sie in der Öffentlichkeit stehen oder ob sie selbst so eine Pseudo-Öffentlichkeit sich kreieren wollen mit ihren 5000 Followern, weil sie irgendeinen Beauty-Kanal haben oder irgendeinen halbseidenen Fußball-Kanal.
Oder eine Lesser-Klasse?
Oder was, oder?
Oder eine Lesser-Klasse.
Oder eine Lesser-Klasse, ja. Genau. Ja, jetzt habe ich kurz Gedanken gebraucht. Das sollen sie mal schön selber entscheiden und nicht durch mich irgendwie vorgenommen bekommen. Vorweggenommen bekommen, ja, so.
Quasi vorgespurt.
Das um mit brauche dem ich nicht. Ja, vorgespurt.
Vorgespurt.
Krass, ja, krass. Wahnsinn. Wow. Du kannst das wirklich gut.
Apropos gut, wo siehst du deinen Sport in 5 bis 10 Jahren?
Ja, noch da, wo er momentan ist. Vielleicht mit anderen Formaten, die vielleicht die jüngere Generation noch mehr anspricht. Ich finde eigentlich unser Sport jetzt schon ganz ausgereift, aber gibt auch da natürlich die Generation von jetzt, die mehr Action braucht, kürzere Rennen, dadurch mehr Action. Da wird es vielleicht ein paar mehr Sachen geben, freue ich mich aber auch drauf. Und sonst haben wir noch sicherlich den normalen Winterbetrieb, aber dann so in 15, 20 Jahren haben wir bestimmt fast mehr Sommerbetrieb als Winterbetrieb.
Aber ist das für dich dann noch Biathlon?
Biathlon ist immer Laufen und Schießen.
Egal auf welchem Untergrund.
Ja, wenn es jetzt nicht zwingend eine Armbrust oder ein Bogen sein muss, aber ob mit Laserwaffe oder mit einer Kleinkaliberwaffe, es ist halt Schießen und Kondition. Wir können auch nur rennen, Skirollern, Inline fahren, Fußball und Schießen kann man auch verbinden. Gibt es auch herrliche Formate.
Alles zusammen.
Alles zusammen muss man jetzt nicht übertreiben, aber Biathlon ist sehr, sehr variabel.
Es wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, drüber nachzudenken. In den nächsten 5 bis 10 Jahren.
Ja, könnte man. Aber ich denke, da ist die IBU ganz gut aufgestellt. Die sind da schon in der Zukunft ein bisschen angekommen.
Du merkst, wir sind am Ende angekommen. Das war die erste Folge vom neuen Sportschau-Wintersport-Podcast mit Erik Lesser. Und natürlich auch großen Dank an Professor Dr. Jens Kleinert. Und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung. War mir eine Ehre, hier gleich bei der ersten Folge so dabei zu sein.
Ja, natürlich. Wenn, dann nur du.
Also, mein Herz schmilzt dahin.
Dann lassen wir dich noch ein bisschen dahin schmilzen. Oh, ja. Und wir sagen einfach mal, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bleib uns erhaben.